Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen seid Ihnen, Ihre Andrea Marti. Das heilige Messopfer ist die Quelle und der Höhepunkt des christlichen Lebens. Das sagt uns das Zweite Vatikanische Konzil. Aber wissen wir, was dieses Geschenk, das aus dem Herzen Jesu entspringt, beinhaltet? Und wie kann es mir gelingen, die heilige Messe nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem ganzen Herzen in unserem Leben zu feiern, damit die heilige Messe zum Höhepunkt in unserem Leben wird und die ganze Kraft und Macht dieses Sakramentes während der heiligen Messe freigesetzt wird? Hierzu nimmt sie unser Gast Pfarrer Andreas Fuchs auf eine mehrteilige Reise unter dem Titel »Lebe die heilige Messe« mit. Er erklärt uns die verschiedenen Stationen und wie sie darauf folgen, damit wir das Geheimnis der heiligen Messe immer tiefer verstehen und mitfeiern können. In den vergangenen Sendungen fokussierte sich Pfarrer Andreas Fuchs auf die Themen wie die Ankleide des Priesters, dann auch die liturgischen Farben, das Knien, das Schweigen während der heiligen Messe, den Einzug, die Pforte, der Altar und dies mit dem Altarkuss und die Ostung. Und nun begrüße ich Pfarrer Andreas Fuchs zur 5. Sendung, in der es mit dem Weihrauch, dem Kreuzzeichen und dem Gruß »Der Herr sei mit euch« weitergeht. Guten Tag, Herr Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott. Ja, der Weihrauch, zuerst einige Gedanken zum geschichtlichen Hintergrund, wie der, man könnte sagen, Einzug in die Messe gehalten hat. Also einerseits wird er verwendet, oder man müsste eigentlich korrekterweise sagen, wurde er verwendet für die Erhöhung der Feierlichkeit. Das heißt, früher durfte man den Weihrauch nur an Sonntagen verwenden oder an Hochfesten. Heute könnte man, wenn man möchte, auch bei jeder heiligen Messe den Weihrauch verwenden. Ob das sinnvoll ist, ist dann wieder eine andere Frage. Aber eben so vom geschichtlichen Hintergrund her muss man sich bewusst sein, eben einerseits ist es eine Erhöhung der Feierlichkeit, andererseits muss man sich von der Geschichte her auch bewusst sein, so in der Antike war Räucherwerk für die Sinne sehr beliebt. Man liebte den Duft im bürgerlichen Leben. So eben wie heute Räucherstäbchen und andere Dinge. Vor allem auch liebte man den Duft bei Begräbnissen. Und der Weihrauch oder das Weihrauchopfer spielte dann auch eine große Rolle im heidnischen Kult. Und deshalb war von der Kirche her zuerst in den ersten Jahrhunderten eine Ablehnung da. Eben man wollte nicht so die heidnischen Bräuche nachahmen, wo man eben ausdrücklich verzichtet hat, den Göttern Weihrauch darzubringen. Und viele Märtyrer sind ja dann auch deswegen den Märtyrertod gestorben. Erst mit der Zeit, so im 4., 5., 6. Jahrhundert wurde dann der Weihrauch auch als religiöses Symbol verwendet. Sicher auch gut biblisch fundiert an sich, weil zum Beispiel heißt es, wie Weihrauch steige mein Gebet zu dir auf in den Psalmen. Und eben, dann sind wir schon ein bisschen bei der Bedeutung des Weihrauches, warum er denn eigentlich auch sehr sinnvollerweise in der Liturgie verwendet wird. Wir kennen die Geschichte der drei Könige, die dem Jesuskind Gold, Weihrauch und Myrrhe darbringen. Gold, weil Jesus der wahre König ist, einem Königskinde bringt man Gold, Weihrauch, weil er wahrer Gott ist, und Myrrhe, das hat man bei Begräbnissen verwendet, das deutet auf seinen Tod am Kreuz hin. Also diese drei Gaben sind eigentlich ein Glaubensbekenntnis, dass Jesus wahrer Mensch ist, dass er aber auch wahrer Gott ist und dass er am Kreuz für uns sterben möchte. Und Papst Benedikt sagt auch sehr schön, diese Gaben eben, das sind nicht üblichen Geschenke, die man bringt, sondern das ist ein Akt der Unterwerfung. Sie sagen ja auch, wir sind gekommen, um den neuen König anzubeten. Oder im Kommunionvers heißt es, um ihn mit Geschenken zu huldigen. Huldigen, eigentlich steht im Lateinischen adorare, heißt anbeten. Eben durch diese Gaben beten wir den König Jesus an, unterwerfen wir uns ihm. Anerkennen wir ihn als unseren König. Deshalb können sie ja dann auch nicht beim anderen König wieder zurückgehen, also beim Herodes, und sie ziehen auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Also eben da schon, sie bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe da. Und so sieht man eben auch, der Weihrauch ist dann auch immer ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Gott ist da, das möchte der Weihrauch unter anderem darstellen. Dann denken wir auch an die Salbung. In Bethanien, das ganze Haus wurde da vom Duft erfüllt. Das heißt, die Liturgie möchte immer alle Sinne möglichst ansprechen. Das heißt eben die, für die Augen die schönen Gewänder und Bilder und Statuen, für die Ohren einerseits die Verkündigung des Wortes Gottes, andererseits auch die Lieder oder die Glocken und eben auch für die Nase den feinen Duft. Es ist auch der Weihrauch ein Gruß an den Herrn, eine königliche Huldigung, wie wir gesehen haben bei den drei Königen. Dann wirkt Weihrauch auch reinigend. Das heißt, er vertreibt den Gestank. Einerseits ganz praktisch vertreibt er den Gestank, also wer schon in Santiago de Compostela war, da hat es ja so ein riesen Weihrauchfass und das ist jetzt nicht nur einfach, damit man irgendetwas Spektakuläres hat, sondern ganz praktische Gründe. Wenn man auf einer Wallfahrt viel schwitzt, dann schmeckt das meistens nicht so wahnsinnig fein dann und das breitet sich dann auch, jener Geruch breitet sich dann auch aus. Und so vertreibt eben der Weihrauch auch diesen nicht so feinen Geruch des Schweißes. Er vertreibt natürlich vor allem dann auch geistigerweise den Gestank der Bosheit und der Begierlichkeit. Dann ist der Weihrauch, diese Wolke des Weihrauchs auch, wie schon erwähnt, ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Beim Bundeszelt, beim Tempel erfüllt die Wolke das ganze Haus. Deshalb, wir schon bei einer Altarweihe dabei war, der hat vielleicht gemerkt, auf der Altarplatte hat es im Normalfall 5 Kreuze eingeritzt und man legt da eben diese 5 Kreuze Weihrauchkörner und entzündet sie, damit der Altar in eine Wolke von Weihrauch eingehüllt wird. Ebenso wie Mose auf dem Berg und der Berg damals, als Gott die Gebote gab, wurde in eine Wolke gehüllt. Eben Gott ist da. Das möchte der Weihrauch aufzeigen. Und dann dürfen wir auch daran denken, im 2. Korintherbrief bei 2,14 heißt es, wir sind der köstliche Duft Christi oder das Parfum Christi, könnte man auch sagen, in der Wohlgeruch. Der Weihrauch möchte auch uns daran erinnern, wir sollen Wohlgeruch Christi für die anderen sein. Und dann ist auch noch interessant, bei der Osterkerze kann man, wenn man möchte, im Normalfall hat eigentlich die Osterkerze, das Alpha und das Omega, die Jahreszahlen und das Kreuz. Und vor der Entzündung der Osterkerze am Osterfeuer betet der Priester da verschiedene Dinge. Und er kann dann eben auch in die 5 Löcher der Kerze, wo dann die Wachsnägel hineinkommen, 5 Weihrauchkörner hineinlegen. Und dazu betet er dann, durch seine heiligen Wunden, die leuchten in Herrlichkeit, behüte uns und bewahre uns Christus, der Herr. Amen. Also ein sehr schönes Zeichen. Eigentlich, die Wunden sind verklärt, eben sie sind zum Wohl Geruch, zum Duft Christi geworden. Sie sind zwar noch da, aber sie tun nicht mehr weh und sie sollen eben auch anzeigen, Gott ist da, Gott ist auch da im Leiden. Er möchte auch unsere Leiden verwandeln in seine Herrlichkeit, eben durch seine heiligen Wunden, die leuchten in Herrlichkeit. Die sind jetzt auch erlöst worden. Und so kann uns der Weihrauch dann eben auch daran erinnern, auch wir sind berufen, Jesus durch das Kreuz nachzufolgen und auch unser Leiden soll in Herrlichkeit verwandelt werden.
Herr Pfarrer Fuchs, wann kommt der Rauchfassträger respektive der Turiferar zum Einsatz?
Ja, während der Heiligen Messe ist das eigentlich dreimal der Fall. Also im Normalfall ist der Weihrauch da beim Einzug. Wir haben schon damals gesehen, beim Einzug, der früher viel, viel länger dauerte, weil die Sakristei hinten war und bei einer Basilika ist der Weg dann lang, hat man eben auch den Weihrauch voran getragen, eben um die schlechten Düfte zu vertreiben, um zu zeigen, Gott zieht jetzt ein, eben Jesus zieht eigentlich ein, nun um mit uns die Heilige Messe zu feiern. Man kann eben sagen, so die beiden großen Teile der Heiligen Messe, der Wortgottesdienst und die Eucharistiefeier. Der Höhepunkt des Wortgottesdienstes, das Evangelium, wo wir ja auch aufstehen im Gegensatz zur Lesung. Bei der Lesung sitzt man, zum Evangelium steht man auf, es ist der Gruß zu Beginn und es wird ein Leuchter verwendet, wenn man sie denn verwendet, und eben auch der Weihrauch wird beim Evangeliar oder beim Evangelium verwendet und man inzensiert, das heißt man beweihräuchert auch das Evangeliar, das heißt das Evangelienbuch, das je nachdem auch sehr feierlich ausgestaltet ist, also wo eben nur die Evangelien drin stehen. Das gibt ältere Evangeliare, die wirklich ganz kostbar verziert sind. Je nachdem, die Anfangsbuchstaben hat man auch verziert, das kennen wir vom Stundenbuch oder eben auch beim Evangeliar. Und das wird beweihräuchert, um zu zeigen, Gott spricht jetzt zu uns, Gott ist da, eben die Gegenwart Gottes, die geistige Gegenwart Gottes in seinem Wort. Und dann nachher auch bei der Gabenbereitung und beim Hochgebet, bei der Wandlung, da wird auch Weihrauch verwendet. Man inzensiert eben auch zum Beginn beim Einzug den Altar, auch dann bei der Gabenbereitung. Der Priester wird auch beweihräuchert, aber auch das Volk Gottes wird beweihräuchert, um anzuzeigen, Gott ist auch da in seiner Kirche, eben dann nachher während der Wandlung in der Eucharistie in höchster Art und Weise oder so, auch wenn Aussetzung ist, eucharistische Aussetzung, dann wird auch im Normalfall Weihrauch verwendet, um eben auch zu zeigen, Gott ist da, und in der Eucharistie ja im Höchstmaß. Also eben diese drei Male beim Einzug, beim Evangelium und bei der Gabenbereitung und Wandlung. dann kommt das Kreuzzeichen. Das ist so, wenn man wahrscheinlich fragen würde, wann beginnt die Heilige Messe, würden die meisten sagen, beim Kreuzzeichen. Man kann sagen, gut, spätestens dann beginnt sie, aber wie wir gesehen haben, beginnt sie ja schon eigentlich vorher. Das Kreuzzeichen ist eigentlich Taufformel. Wir sind getauft worden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist deshalb auch immer eine Taufformel. Erinnerung. Und das Zeichen heißt Kreuzzeichen. Es ist das Zeichen des Kreuzes, des Gekreuzigten. Das heißt, wir bekennen uns zum Kreuz, zum Gekreuzigten. Gerade in einer Welt, die vom Kreuz, vom Leiden, auch vom erlösten Leiden durch den Gekreuzigten und Auferstandenen oftmals nichts wissen möchte. Und wir stellen uns ganz in das Zeichen der Erlösung, in den Namen Gottes selbst. Das heißt, unser Herz soll im Namen Gottes sein. Unsere Gedanken sollen jetzt schon ganz Gott gehören und niemandem anderem, jetzt ganz besonders während der Feier der Heiligen Messe. Also, dass wir eben wirklich ganz da sind. Und wenn wir ja auch sagen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann zeigt das auch an, dass wir nicht im eigenen Namen handeln. Deshalb begrüßt der Priester dann die Leute auch nicht mit eigenen Worten, sondern mit der Herr, Gott sei mit euch, weil er das nicht im eigenen Namen tut. Heilige Messe ist kein Privatgebet, auch wenn wir persönlich beten sollen, hoffentlich. Aber der Priester ist Vorbeter, er ist Mittler, er erfindet die Liturgie nicht, er feiert die Liturgie, er muss die Liturgie nicht machen. Die ist schon gemacht durch Christus, durch die Kirche, die ist uns geschenkt, ist etwas Vorgegebenes. Wir sollen sie möglichst andächtig, gut und feierlich zelebrieren, feiern. Dann das Kreuzzeichen verbindet Dreifaltigkeit und Kreuz. Das heißt, der Mund bekennt den dreifaltigen Gott, die Hand bezeichnet ein Kreuz und bringt den Glauben an das Geheimnis der Menschwerdung und der Lösung durch das Kreuz zum Ausdruck. Und Papst Benedikt hat im Geist der Liturgie auch auf das Kreuzzeichen Bezug genommen. Und da der Text so schön ist, möchte ich Ihnen auch vorlesen, was er zum Kreuzzeichen sagt. Er sagt da, die grundlegende christliche Gebetsgebärde ist und bleibt das Kreuzzeichen. Es ist ein körperlich ausgedrücktes Bekenntnis zu Christus, dem Gekreuzigten. Gemäß dem programmatischen Wort des heiligen Paulus, wir verkünden Christus als den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Heiden Torheit, den Berufenen aber, seien sie Juden oder Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und noch einmal, ich wollte nichts unter euch wissen, außer Jesus Christus und ihn als den Gekreuzigten. Sich mit dem Zeichen des Kreuzes zu besiegeln, ist ein sichtbares und öffentliches Ja zu dem, der gelitten hat für uns, zu dem, der im Leib die Liebe Gottes bis zum Äußersten sichtbar gemacht hat, zu dem Gott, der nicht durch Zerstören, sondern durch die Demut des Leidens und der Liebe regiert, die stärker ist als alle Macht der Welt und weiser als alle berechnende Intelligenz der Menschen. Das Kreuzzeichen ist ein Glaubensbekenntnis. Ich glaube an den, der für mich gelitten hat und der auferstanden ist, an den, der das Zeichen der Schande in ein Zeichen der Hoffnung und der uns gegenwärtigen Liebe Gottes umgewandelt hat. Das Glaubensbekenntnis ist ein Hoffnungsbekenntnis. Ich glaube an den, der in seiner Schwachheit der Allmächtige ist, an den, der gerade in der scheinbaren Abwesenheit und in der scheinbaren Ohnmacht mich retten kann und retten wird. Indem wir das Kreuz über uns zeichnen, stellen wir uns unter den Schutz des Kreuzes. halten es gleichsam wie einen Schild vor uns hin, der uns deckt in den Bedrängnissen unserer Tage und uns Mut gibt zum Weitergehen. Wir nehmen es als einen Wegweiser an, dem wir nachgehen. Wenn man Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das Kreuz zeigt uns die Straße des Lebens, die Nachfolge Christi. Wir verbinden das Kreuzzeichen mit dem Bekenntnis zum dreifaltigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. So wird es zur Tauferinnerung, die sich besonders verdeutlicht, wenn wir dazu noch geweihtes Wasser benutzen. Das Kreuz ist ein Passionszeichen. Es ist zugleich ein Auferstehungszeichen. Es ist sozusagen der rettende Stab, den Gott uns hinhält, die Brücke, auf der wir den Abgrund des Todes und alle Drohungen des Bösen überschreiten und zu ihm gelangen können. Es wird vergegenwärtigt in der Taufe, in der wir mit Kreuz und Auferstehung Christi gleichzeitig werden. So oft wir das Kreuzzeichen machen, nehmen wir unsere Taufe neu an. Christus zieht uns vom Kreuz her sozusagen zu sich hin und so in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott hinein. Denn die Taufe und das Kreuzzeichen, das sie gleichsam zusammenfasst und wieder aufnimmt, ist vor allem ein Gottesereignis. Der Heilige Geist führt uns zu Christus und Christus öffnet die Tür zum Vater. Gott ist nicht mehr der unbekannte Gott, er hat einen Namen. Wir dürfen ihn anrufen und er ruft uns. So können wir sagen, dass im Kreuzzeichen mit der trinitarischen Anrufung das ganze Wesen des Christentums zusammengefasst, das unterscheidend Christliche dargestellt wird. Soweit Papst Benedikt XVI. Im Der Geist der Liturgie. Und es ist auch zu bedenken, wo wir unsere Hände hinsetzen, könnte man sagen. Wir beginnen bei der Stirne. Das heißt, hinter der Stirne ist das Hirn, ist unsere Vernunft. Das heißt, unser Denken. Das heißt, eben unser Denken soll auf den Vater ausgerichtet sein, so wie die ganze Liturgie an den Vater gerichtet ist. Aber wir beten zum Vater durch Christus. Und Christus soll in unseren Herzen sein. Deshalb berühren wir dann ja auch unsere Brust, unser Herz. Eben unser Herz soll Jesus beherbergen. Ihn sollen wir in unseren Herzen heilig halten. Und dann berühren wir zuerst die linke und dann die rechte Schulter und nennen die Person des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist der Beistand, ist der Tröster. Auf den Schultern trägt man das Joch der Gebote Gottes, trägt man das Kreuz. Der Heilige Geist soll uns helfen, das Kreuz zu tragen. Und eben, wir machen ein großes Kreuz über uns. Die Form des Kreuzes ist ein Plus, kein Minus, sondern ein Plus. Sicher, es ist wichtig, eben, dass wir unser Leiden, das ein Minus ist, an sich ist das Leiden eine Erfahrung eines Übels, etwas Negatives, eben ein Minus. Aber weil es Jesus mit der Liebe zum Vater verbunden hat, eben mit dieser Senkrechten, deshalb hat er aus dem Minus ein Plus gemacht. Das Kreuz wäre nicht vollständig, wenn es nicht beide Balken hätte. Und wir zeichnen dieses Zeichen des Kreuzes über uns als ein Zeichen des Plus, eben des Positiven. Das ist das große Kreuzzeichen. Es gibt ja auch das kleine Kreuzzeichen, das wir vor dem Evangelium machen. Schon hier vorweggenommen kann man sagen, eben all diese Dinge, die wir bis jetzt gesagt haben, die gelten auch für das kleine Kreuzzeichen. Da machen wir aber ein Kreuz auch wiederum auf die Stirne, dann auf den Mund, auf die Lippen und auf die Brust, auf unser Herz. Man könnte das deuten, dass man sagt, gut, Jesus, eben jetzt sprichst du zu mir im Evangelium. Gib, dass ich das gut verstehe. Gib, dass ich das Gute immer denke. Nur das Gute denke, vor allem das Gute von anderen und über andere denke. Dass ich eben dein Wort wirklich aufnehme, verstehe. Dann macht man ein Kreuzzeichen über die Lippen. und kann auch Jesus bitten, Jesus, hilf du mir, nicht nur das Gute zu denken, sondern das Gute zu sagen, anderen Gutes zu wünschen, nur das, eben nur das Gute über die anderen zu sagen, eben dass dein Wort auf meinen Lippen sei, dass dein Wort meine Worte reinige, so wie die glühende Kohle da beim Propheten auch dass den Mund und das Herz gereinigt hat. Und dann auch machen wir ein Kreuz auf die Brust, damit das Gute wirklich im Herzen sei, dass nur die wahre Liebe in unserem Herzen sei. Eben gutes Denken, gutes Sprechen, gutes im Herzen haben ist eine der Auslegungen, die man dann für das kleine Kreuzzeichen vor dem Evangelium machen kann. Und dann nach dem Kreuzzeichen begrüßt der Priester eben wiederum im Namen Christi, nicht im eigenen Namen. Deshalb sagt er auch nicht irgendwie was Belangloses oder sagt er auch nicht Guten Morgen miteinander oder Guten Morgen wünsche ich allerseits oder ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Ja, er ist nicht der Gastgeber, er ist nur der Diener und der Diener begrüßt im Normalfall eigentlich nicht, sondern der Gastgeber. Deshalb sagt der Priester eben diesen wunderbaren Gruß, diesen eigentlich nicht so überbietbaren Gruß, der Herr sei mit euch, Dominus vobiscum, eben der Herr mit euch, das Verb fehlt da auf Lateinisch, eben der Herr sei mit euch. Das heißt, der Priester begrüßt die Gläubigen, das ist der Gruß an die Gläubigen. Bisher waren die Begrüßungen an den Herrn. Sicher, auch hier ist eigentlich indirekter Gruß an den Herrn, weil die Gläubigen das Volk Gottes sind. Sie sind ja nicht seine Gläubigen, sondern die gehören Gott und er begrüßt sie eben durch den Altarkuss hat er Jesus begrüßt, oder indem er den Altar beweihräuchert hat, hat er Jesus begrüßt. Jetzt begrüßt er das Volk. Das heißt, der Priester ist Mittler zwischen Himmel und Erde. Er begrüßt mit dem Altarkuss die himmlische, die sogenannte triumphierende Kirche, und dann durch das der Herr sei mit euch, die Kirche auf Erden, um Heil und Segen auf sie herabzurufen. Und zu diesem der Herr sei mit euch breitet er die Arme aus. In der Liturgie haben wir im Normalfall oft, nicht immer, aber sehr oft Worte und Gesten, also Zeichen, die man setzt. Und die Worte erklären oftmals die Gesten oder die Gesten unterstreichen die Worte, wie in diesem Fall. Eben der Priester breitet die Arme aus, so wie gleichsam so eine symbolische Umarmung. Und dieses der Herr sei mit euch ist urbiblisch. Wir finden es schon im Alten Testament, zum Beispiel bei Ruth 2,4 begrüßt Putz seine Schnitter auf dem Feld mit diesem Gruß. Oder in Richter 6,16 begrüßt der Engel Gideon mit der Herr sei mit dir oder sei mit euch. Dann auch Asaria begrüßt Asa bei 2 Chronik 15,2. In Jesaja 7,14, diesen Text hören wir vor allem so in der Advents- und Weihnachtszeit, wird der Name Gottes Emmanuel, Gott mit uns, gesagt. Dann auch der heilige Paulus an die Thessalonicher im zweiten Brief bei 3,16 ist sein persönlicher Gruß, der Herr sei mit euch allen. Und dann begrüßt auch der Erzengel Gabriel Maria bei Lukas 1,28 mit der Herr sei mit dir. Das Dominus Vobiscum, der Herr mit euch, eigentlich könnte man übersetzen, der Herr sei mit euch, oder die einen sagen, nein, es wäre besser, man würde übersetzen mit der Herr ist mit euch. Auf Lateinisch war es einfach einfacher, weil dann muss man sich das nicht so überlegen, aber man kann sagen, es hat eben zweifache Bedeutung. Der Herr sei mit euch ist ein Segenswunsch, eben er möge jetzt wirklich mit euch sein. Oder der Herr ist mit euch, es steht eine Tatsache dar, so wie der heilige Johannes dem Petrus auch sagt, Dominus est, es ist der Herr. Und eben dieser Herr ist nun da und er ist mit euch. Also es geht eben auf Deutsch, geht dann beides. Und man verwendet diesen Gruß in der Heiligen Messe viermal, nämlich ganz am Anfang, ganz am Schluss und beim Evangelium und vor dem Hochgebet. Das heißt, man könnte sagen, eigentlich überall bei den feierlichen Gebeten oder bei den wichtigen Dingen, eben ganz am Anfang, das ist der Grund, warum wir hier sind. Der Herr ist mit euch, der Herr möge mit uns sein. Und dann beim Evangelium, eben auch wiederum, der Herr sei mit euch, weil er jetzt spricht. Wir sagen es dann ja auch, Ehre sei dir, o Herr, oder eben aus dem heiligen Evangelium, nach Johannes zum Beispiel, Ehre sei dir, o Herr, eben weil Jesus, weil du jetzt zu uns sprichst. Und dann wiederum beim zweiten wichtigen Teil der Heiligen Messe, oder beim zweiten großen Teil der Heiligen Messe, beim Hochgebet wiederum, der Herr sei mit euch. Jetzt muss er eben auch ganz innig da sein, beziehungsweise jetzt ist er ganz innig da und ihr sollt auch wirklich ganz innig da sein. Und wiederum am Schluss, wenn er uns den Segen spendet, Jesus, und uns sendet in die Welt hinaus, dann soll er auch weiterhin mit uns bleiben auf all unseren Wegen. Und dann antworten die Gläubigen mit dem schönen Gruß und mit deinem Geiste. In einigen Sprachen ist das ein bisschen, meine ich, ein bisschen platt übersetzt und mit dir. Es ist viel schöner und mit deinem Geiste, beziehungsweise eben entspricht auch et cum spiritu tuo, ist nicht einfach und mit dir, sondern wirklich und mit deinem Geiste. Warum das Schöne ist, erkläre ich gleich. Also es ist ein Gegengruß, aber eben keine oberflächliche Förmlichkeit. Einfach eben so, wie wir irgendwie Gesundheit sagen und danke gleichfalls, so, sondern es ist wirklich eben der Segenswunsch des Priesters wird aufgenommen und wir wünschen ihm dasselbe. Der Herr sei auch mit dir. Der Herr sei auch mit deinem Geiste. Das heißt, die Gemeinde sagt, was sie von ihrem Priester denkt. Der Herr ist mit dir. Das heißt, im Priester begegnet uns Christus. Sicher, jeder Priester soll sich immer wieder fragen, ob denn das wirklich stimmt. Ob eben das nicht nur einfach bei der Spendung der Sakramente stimmt. Dort ist es, wie man so sagt, von Amtes wegen, beziehungsweise eben bei der Priester in persona Christi, in der Person Christi, die Heilige Messe feiert. Das heißt eben, weil Jesus die Heilige Messe in der Person des Priesters feiert, weil Jesus gegenwärtig ist, eben der Herr da ist, stimmt das. Aber das soll ja nicht nur während der Feier der Sakramente der Fall sein, sondern das ganze Leben. Und auch nicht nur im Priester soll es sein, sondern eben wenn der Priester mir das wünscht, mir das sagt, der Herr ist mit dir, der Herr sei mit dir, dann soll das eben auch in meinem ganzen Leben der Fall sein. Das heißt, eben man kann dann auch sagen, ja gut, der Herr soll mit dir sein, wenn du sein Evangelium verkündest. Entweder als Priester in der Heiligen Messe oder als Gläubiger das Wort Gottes verkünden, das, was Jesus sagt, in meinem Alltag, dort, wo ich lebe und wirke. Wenn ich, eben der Herr sei mit dir, wenn du in seinem Namen zu den Menschen gehst, wenn wir gesandt sind, deshalb werden wir ja auch besonders gesegnet, damit wir den Segen Gottes den anderen bringen. Wenn der Herr soll mit uns sein, wenn wir Zeugnis ablegen. Wir werden auch gesegnet im Zeichen des Kreuzes, wenn wir für den Gekreuzigten und Auferstandenen Zeugnis ablegen. Und der Herr soll mit uns sein, wenn wir das Opfer der Heiligen Messe feiern. Eben alles soll gemäß Christus sein. Und dann ist auch schön, eben wie erwähnt, heißt es nicht einfach und auch mit dir, sondern und mit deinem Geiste. Das heißt, der Priester ist ein Geistlicher oder der Priester soll ein Geistlicher sein, einer, der im Heiligen Geist lebt und wirkt. Er kümmert sich nicht in erster Linie ums Materielle, um die irdischen Dinge, für das gibt es andere Leute. Er kümmert sich um den Geist, um die Seele. Man sagt ja auch eben, er ist Seelsorger. Er soll sich um die Seele der Menschen sorgen, kümmern. Eben die Seele heilen und heiligen. Das heißt, in der Weihe wurde er mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dort hieß es auch, erneuere in ihnen, in diesen Kandidaten, den Geist der Heiligkeit. Und vor der Priesterweihe hat man auch das Veni Creator Spiritus, komm Schöpfergeist, gesungen. Eben der Heilige Geist muss ihn beseelen, beleben, seinen ganzen Dienst lebendig machen. Und deshalb ist das sehr schön, wenn die Gläubigen das dem Priester wünschen, mit deinem Geiste. Dort soll der Herr sein, dort soll Jesus wirken, damit du wirklich ein guter, ein heiliger Priester sein kannst. Und das ist ja eben schön, in diesem einfachen Gruß kommt so viel zur Sprache. Sicher, meistens ist so während der Liturgie, das geht so schnell meistens, dass wir das vielleicht eben gar nicht mitbekommen oder dass es zu schnell geht. Man kann auch nicht jetzt die ganze Zeit das Hirn zermartern und an alles denken. Das ist nicht möglich. Wir sind dazu zerstreut oder ist auch nicht der Sinn der Heiligen Messe, dass wir mit einem Buch im Hintergrund oder vor uns alles zergliedern, so wie wir es jetzt machen, sondern wir tun es jetzt, damit wir dann, wenn der Priester das nächste Mal uns sagt, der Herr sei mit euch, das noch besser, vielleicht so mit einem, zwei Gedanken, die uns bleiben, dann voll Freude sagen und mit deinem Geiste.
Lieber Herr Pfarrer Fuchs, in der Liturgie wird vom Du gesprochen, aber danach im weltlichen Leben ist man gegebenenfalls per Sie mit dem Pfarrer. Wie kann ich diesen Sachverhalt verstehen?
Ja, das ist eigentlich ein sehr schönes Zeichen insofern, oder eben warum per Du? Man spricht ja zum Beispiel auch bei der Lossprechung, die Leute per Du an, auch wenn man nicht per Du mit ihnen ist. Ich spreche dich los von deinen Sünden. Und das ist an sich sehr schön, oder das zeigt eben auch auf, Moment, es ist nicht der Priester, der da handelt. Der Priester ist, wie gesagt, nur Mittler, er ist Diener. Er ist nicht der Chef, er ist nicht der Boss, er ist nicht der Gastgeber, er ist nicht der, der von den Sünden losspricht. Das heißt praktisch schon, aber er leiht nur seine Stimme aus. Es ist Jesus, der wirkt und handelt. Und Jesus sagt durch den Priester, ich spreche dich los, weil eben ich, das Ich ist das Ich Christi. Es nützt mir nicht viel, wenn ich beichten gehe und der Priester, die Person des Priesters mir sagt, ich vergebe dir. Ja gut, ist nett, aber ich möchte die Vergebung der Sünden, die nur Gott geben kann, von Jesus bekommen. Und Jesus schenkt sie mir eben durch den Priester. Deshalb spricht dort der Priester mich als Beichtender, mich als Empfänger eines Sakramentes in der Heiligen Messe auch mit Du an, auch wenn ich nicht per Du mit dem Priester bin. Und im Alltag ist sicher, sollte das ganze Wirken, wie wir gesehen haben, das ganze Wirken des Priesters auch immer ein Wirken Christi sein, aber es ist doch ein Unterschied, ob er jetzt eben auch zum Beispiel, wenn bei der Beichte, ob er die Lossprechung gibt, da spricht Jesus direkt durch den Priester einem los, ob er im Vorfeld einen Zuspruch gibt. Da spricht eben, da ist auch, man kann nicht sagen, sicher, auch dort hoffentlich spricht Christus durch den Priester, aber nicht in gleicher Weise wie bei der Lossprechung. Deshalb ist man da auch per se, wenn man mit jemandem per se ist. Aber bei der Sakramentenspendung, weil da Jesus wirklich, man könnte sagen, hundertprozentig wirkt, weil es eben er ist, der wirkt unabhängig vom Spender. Deshalb ist dann eben, spricht uns Christus per Du an, weil wir mit Jesus ja im Normalfall auch per Du sind oder ihn mit Du ansprechen.
Lieber Herr Pfarrer Fuchs, herzlichen Dank, dass Sie uns erneut an die Hand genommen haben und uns das Geheimnis der Heiligen Messe um weitere Stationen erschlossen haben. Dürfen wir Sie zum Abschluss um ein Gebet und den Segen bitten, damit das Gesagte in unserem Herzen fruchtbar wird und wir die Heilige Messe immer besser verstehen und dadurch tiefer mitfeiern können?
Ja, sicher, gerne, damit eben wirklich auch Jesus nicht nur bei der Heiligen Messe bei uns sein kann, sondern in allen Augenblicken unseres Tages. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Vergelt's Gott, lieber Pfarrer Andreas Fuchs, für Ihre Auslegungen zum Thema Lebe die Heilige Messe. Wir freuen uns auf die nächste Sendung und wünschen Ihnen Gottes besonderen Segen im Weinberg des Herrn in Ihrem priesterlichen Dienst. Lebe die heilige Messe, die heilige Messe tiefer verstehen und mitfeiern. Das war das heutige Thema der 5. Sendung mit Pfarrer Andreas Fuchs. Es lohnt sich, die Sendung auf Podcast nachzuhören und den Link mit Ihrer Familie, Freunden und Bekannten zu teilen, damit auch Ihr Umfeld die heilige Messe besser versteht und die Freude an der Liturgie wieder entflammt. Liebe Hörerinnen und Hörer, mögen die Kirchen bei der heiligen Messe mit einem lodernden Feuer der göttlichen Liebe vom Vater durchdringt werden. So verabschiede ich mich bei Ihnen allen, wünsche Ihnen Gottes Segen, Püezi Gott, Ihre Andrea Marti.